Super, danke. Ja, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, immer wieder bin ich fasziniert von den Geschichten von den Männern aus dem Alten Testament. Immer bin ich wieder fasziniert von, wie diese Menschen gelebt haben, wie sie gewirkt haben, was sie getan haben, was sie für Herausforderungen hatten. Worauf setzen sie ihre Hoffnung und wie lebten sie mit Gott? Und dann interessiert mich, was lernen wir daraus für uns selber, für unser persönliches Leben, für unsere Ehen und Familien, für die Erziehung von unseren Kindern und vor allem auch für unsere Beziehung mit Gott. Diese Geschichten, heute geht es über Salomo und wir reden heute über 1. Könige Kapitel 11. Ist eine Geschichte, die auf den ersten Blick vor allem Männer angehen könnte. Dem ist allerdings nicht so. Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies auch für Frauen eine wichtige Botschaft enthaltet. In diesem Kapitel lesen wir, dass er, Salomo, der weiseste König, den es jemals gegeben hat auf der Erde, in seinem Alter nach einem gesegneten Leben von Gott abfällt. Und mich bedrückt fast, wenn ich das schon mal vorgreife, wie das überhaupt möglich gewesen ist. Wie ist es dazu gekommen? Ein Mann, der so strahlend begann und solche Einblicke bekommen hat in den Willen Gottes. Wie konnte er im Alter das verlassen? Deshalb wollen wir diese Geschichte anschauen heute und die hat uns alle etwas zu sagen. Ich möchte aber der Reihe nachgehen. Es heißt zwar der Abfall Salomos, ich möchte zunächst aber der Aufstieg Salomos kurz fassen und dann kommen wir zum eigentlichen Predigttext heute und werden wir diese Punkte nachgehen. Ja, Salomo. Salomo ist das zweite Kind Bathsebas. Und er ist, ja, David hatte viele Kinder, er ist etwa der achte in der Thronfolge von David. David hatte seine Nachfolge nicht sauber geregelt und so kam es, dass Adonija zunächst die Macht an sich selber riss. In letzter Minute aber setzt David Salomo ein, Salomo als dritter König über Israel. Salomos Regierungszeit fängt an mit einer Reihe von Gerichtshandlungen. Zunächst an seinem Nebenbuhler Adonija und dann an die alten Feinde seines Vaters. Das sind Abiatar, Joab und Shimi. Durch sein klares Einschreiten wird sein Anspruch auf den Thron und seine Macht und Autorität rasch sichergestellt. Salomo ist aber noch jung, als er König wird. Vielleicht ist er 20 gewesen, ich weiß es nicht genau. Und er hatte offenbar einen ganz gesunden Respekt für dieses Amt als König. Und dann folgt schon die erste Offenbarung Gottes an Salomo. Salomo ist zum heiligen Zelt gegangen in Gibeon und er hat dort auf den Altar geopfert. In der Nacht darauf erscheint Gott ihm und sagt ihm, er dürfe ihn bitten, was er wolle. Salomo wünscht sich Weisheit und Verständnis, damit er das große Volk Gottes regieren kann. Diese Bitte gefällt Gott. Und so verspricht Gott ihm neben sehr viel Weisheit auch so viel Reichtum und Macht, wie kein König vor ihm je hatte oder nach ihm je haben würde. Und dazu ein langes Leben. Wir lesen das in 1. Könige 3. Die Verse 12 bis 14. Siehe, ich geb dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, so dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir auch ein langes Leben geben. Salomo kommt also mit ein demütiges Herz vor Gott und Gott gibt ihm ein großes Versprechen. Und hier müssen wir kurz innehalten. Dieser junge Mann erlebt Gott also direkt und er bekommt so ein Versprechen von ihm. Er hat sozusagen gerade erst den Einstieg ins Berufsleben geschafft. Sein Leben ist soweit sehr erfolgreich verlaufen. Und nun bekommt er für die wichtigste Herausforderung, die er vor sich sieht, dieses große Volk zu führen. Direkt Gottes Zusage und Unterstützung. Das muss eine großartige Erfahrung gewesen sein. Auch für Salomo, dieses direkt zu hören und zu spüren. Ja, die Weisheit von Salomo, die nimmt dann auch sprichwörtliche Ausmaße an und für das ganze Volk und für andere Völker wird das sichtbar. Wir sehen das beispielhaft in der Gerichtshandlung dieser zwei Frauen, die mit einem Kind zu ihm kommen und er sein berühmtes salomonisches Urteil spricht. Es zeigt uns übrigens auch, mit was für Sachen sich ein König damals alles herumzuschlagen hatte. Ja, nun fängt er an. Er fängt an mit dem Bau der Tempel, welches sein Vater David ja schon vorbereitet hat. Der Tempelbau wird sein Lebenswerk und sie wird 7 Jahre dauern. Viel Baumaterial ist schon vorbereitet. Aber da es unter Salomo wirtschaftlich und politisch stabil und aufwärts geht, ist es auch kein Problem, weiteres nachzubeschaffen. Dieses Bauwerk, wie auch einige weiter, lässt er in Herrendienst ausführen. Insgesamt werden dafür sagenhafte 153.600 Männer eingespannt. Es herrscht Frieden im Land und die anderen Völker, die noch da sind, sind Salomo untertan und sie müssen ihm Steuern und Arbeitsleistung abgeben. Insgesamt dauern seine beiden Bauvorhaben 20 Jahre. Ja, nach Fertigstellung des Tempels, das ist dann im 11. Regierungsjahr Salomos, wird der Tempel geweiht. Ein riesiges Fest, ein weiteres Höhepunkt der Regierungszeit Salomos. Ein großes Fest dauert 2 Wochen und es werden unvorstellbare Mengen an Opfer gebracht. 22.000 Rinder und 120.000 Schafe werden geschlachtet. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Nach der Tempelweihe füllt Gott den Tempel auf für alle sichtbare und erlebbare Art. Ein gewaltiges Erlebnis muss das wiederum gewesen sein. Für Salomo, aber auch für das ganze Volk. Sie bekommen das ja mit, was da passiert. Nach diesen 7 Jahren so ein Fest zu feiern und dann zu erleben, dass Gott daran gefallen hat. Und dass er dies zeigt, deutlich indem die Wolke seiner Herrlichkeit das ganze Haus erfüllt. Als nun Tempel und auch Palast fertiggestellt sind, erscheint Gott Salomo abermals. Und er bestätigt ihm sein Segen auf den Tempel. Und er bestätigt ihm auch die Königschaft seiner Nachkommen. Allerdings geht mit dem direkt auch eine Aufforderung einher, zu leben, so wie es Gott geboten hat. Lebe nach meinen Geboten und achte auf meine Weisungen. 1. Könige, Kapitel 9. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gebracht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse, ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Zeit. Und du, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen dein Thron deines Königstums über Israel ewiglich, wie ich deinem Vater David zugesagt habe. Also zum zweiten Mal erscheint Gott ihm auf eindrückliche Weise und bestätigt ihm. Nochmals, das muss einen gewaltigen Eindruck bei Salomo hinterlassen haben. Und das ist einfach enorm, wie Salomo sich in sein Königschaft auch entwickelt unter dem Segen Gottes. Zwischen diesen Episoden wird noch erwähnt, wie weise Salomo war, was für Ansehen er genoss in der Welt. Beispielhaft ist auch die Geschichte der Königin von Saba, die ihn besuchen kommt. Wie schon auf dem Bild sichtbar, ist sein Reichtum wirklich unendlich. Wir lesen in der Bibel Aufzählungen davon. Pferde hat er anscheinend 12.000 besessen, Streitwagen 1.400. Die Einnahmen an Gold pro Jahr sind 24 Tonnen gewesen. 24 Tonnen, das ist fast ein mittlerer LKW voll mit Gold pro Jahr. Silber war nicht besonders viel wert, heißt es. Edle Gehölze gab es in Überfluss. Und Salomo war auch sehr begabt. Er war ein Experte in Biologie. Er kannte die Pflanzen und Tiere, die damals wuchsen. Er war auch ein ausgewiesener Philosoph und verfasste über 1000 Lieder sowie 3000 Sprichwörter. Er hat ja auch noch weitere Bibelbücher verfasst. Und wie wir schon gehört haben, er war auch ein gescheiter Projektleiter, Manager, Heerführer, Architekt und so weiter. Ein Riesenaufstieg vom Salomo. Nach dem Tempelbau lesen wir aber von keinen großen Projekten mehr. Salomo hat Ruhe und Frieden und kann das Leben genießen. Vielleicht ist das auch die Zeit, in der er seine philosophische Bücher schreibt. Ja, wenn nur dieses 11. Kapitel nicht da wäre, so wäre Salomos Königschaft wirklich makellos. Aber wir lesen in Kapitel 11, wie es weitergeht mit Salomo. Wir lesen nun den Text aus Kapitel 11. Und der König Salomo liebte viele fremde Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharaos, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Kindern Israels gesagt hatte: Ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihre Götter nach. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte an Frauen 700 Fürstinnen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo wandelte der Astoreth nach, der Gottheit der Sidonier, und dem Milchum, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Kamos, dem Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt, und dem Molech, dem Gräuel der Kinder Ammon. Und so tat er für alle seine fremden Frauen, die ihren Götter räucherten und opferten. Da erzürnte der Herr über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm bezüglich dieser Sache geboten hatte, nicht andere Götter nachzuwandeln. Aber er beobachtete nicht, was der Herr geboten hatte. Und der Herr sprach zu Salomo: Weil solches bei dir gewesen ist und du mein Bund nicht beobachtet hast und meine Satzung dir hier geboten habe, so werde ich dir das Königreich gewisslich entreißen und es deinem Knecht geben. Ja, es ist für mich wirklich unverständlich. Es ist auch erdrückend und extrem traurig, wie Salomo sich von Gott abwendet. Dieser Mann, der in seinem Leben wie keinem anderen die Segnungen Gottes so erlebt hat, so direkt die Offenbarung Gottes zweimal bekommen hat. Dazu das Erlebnis in dem Tempel. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, ja, wenn ich Gottes Wort zweimal direkt höre, mir würde das nicht passieren. Oder? Dennoch fällt Salomo ab. Und wir tun gut daran zu schauen, warum genau. Es gibt nur einige Aspekte, die ich nachgehen möchte. Und ich denke, der erste davon, die kann man so unter dem Überbegriff Ungehorsam setzen. Der wichtigste Grund wird uns direkt im Text genannt. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Er war also nicht mehr bei Gott und er wurde ungehorsam. Ja, Salomo wurde von seinen vielen Frauen verführt, ihre Götzen anzubeten. Und ich meine eigentlich, dass Salomos Vielweiberei am besten mit einer Sucht zu vergleichen ist. Aber zunächst das Thema Ungehorsam. Ich glaube, auch darin gibt es einige Sachen, die wir uns anschauen müssen. Zum Ersten, so viele Frauen zu haben, das ist ganz sicher nicht nach Gottes Vorstellung. Denn wir lesen im Schöpfungsbericht schon, wie er Adam eine Frau gegeben hat. Also eine Frau gegeben hat. Ein Mann und eine Frau sollten zu ein Fleisch werden. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Wie ist das möglich bei so vielen Frauen? Das wird ein bisschen schwierig. Und obwohl durchaus üblich für reiche Leute und für Könige in der damaligen Zeit, entspricht es trotzdem nicht Gottes Ordnung. Und Gott hat auch eine ausdrückliche Weisung dafür gegeben, für Könige. In Kapitel 5, in 5. Mose, Kapitel 17, Vers 17 heißt es für die Könige, und er soll sich die Frauen nicht mehren, dass sein Herz nicht abwendig werde. Gott hat das schon vorsehen, was passieren könnte. Es gibt damals wie heute viele Dinge, die normal und üblich sind, aber trotzdem nicht Gottes Vorstellung entsprechen. Wir können uns so lange mit einer gewissen Sache oder in einem gewissen Bereich aufhalten, bis wir das alles eben auch selber normal und üblich finden. Normal und üblich heißt aber noch nicht, dass wir diese Meinungen und Vorstellungen oder auch Verhaltensweise für uns selber übernehmen müssen. Mit was wir uns häufig beschäftigen, beeinflusst uns das auch immer auf irgendeine Art und Weise. Mit der Zeit finden wir die Sache okay, die Leute nett, der Moral schon okay und so weiter. Und hier ist klar abzugrenzen. Hier ist klar abzugrenzen, was Toleranz ist und wo Akzeptanz anfängt. Ich toleriere, dass es andere Menschen gibt mit einer gewissen Meinung, der vielleicht nicht meine ist. Aber das heißt noch nicht, dass ich auch diese Meinung und Lebenswandel für mich akzeptieren, das heißt übernehmen muss. Es ist wie eine schleichende Sache, wie ein passiver Ungehorsam, der so langsam, langsam in unser Leben kommt. Und ich glaube, wir müssen ständig auf der Hut sein, solche schleichende Veränderungen zuerst mal wahrzunehmen und dann nachher bewusst entgegenzutreten. Nun, das größte Übel aber ist, dass diese Frauen aus Völker stammen, von denen Gott die Israeliten verboten hatte, mit denen zu heiraten. Und zwar aus gutem Grund, denn Gott hat ja schon vorausgesehen, dass sie die Israeliten verführen würden. König Salomo liebte viele Frauen von denen der Nationen, von denen der Herr zu den Kindern Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihren Göttern nach. Salomo hat das auch gewusst. Es ist nicht so, dass er das nicht gewusst hätte. Und trotzdem hat er sie zu Frau genommen. Warum? Kann man sich fragen, warum eigentlich? Ja, okay, es war durchaus üblich, sich als König Frauen aus anderen Völkern zu nehmen. War ja eigentlich eine schlaue Sache. Man hat sich dann mit den anderen Völkern irgendwie verbändelt. Und so gab es wie ein Verbund, eine Art, ein Nicht-Angriffspakt. Aus menschlicher Sicht durchaus erstrebenswert. Denn das sichert Frieden und Wohlstand. Und Gott hat ja Salomo auch Frieden und Wohlstand versprochen. Aber Gott hatte eben nicht das gesagt. Gott hätte Salomo bestimmt auch sonst Frieden und Wohlstand geschenkt. Und ich meine, wir sehen hier eine gefährliche Tendenz. Eine Tendenz, Gottes Verheißung ein bisschen nachzuhelfen. Ein bisschen nachzuhelfen, indem wir eine andere Weisung Gottes missachten. Zum Beispiel. Ich denke, ganz konkret stehen da junge Menschen in die Gefahr. Was ist zum Beispiel, wenn eine junge Frau einen Mann gefunden hat, der eine junge Frau, die gläubig ist, einen Mann gefunden hat, der nicht gläubig ist. Oder auch umgekehrt natürlich. Was soll sie dann tun? Oder was soll er dann tun? Soll man so lange darum beten, bis Gott einem eine Weisung gibt? Ich meine eigentlich nicht. Es gibt klare Weisungen dazu im 1. Korintherbrief. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, wenn Gott uns schon etwas gesagt hat in seinem Wort, was gilt es, dann sollten wir uns daran halten. Dann ist Gehorsam gefragt und nicht das Zurechtbiegen des Wortes. So scheint mir diese Sache wie eine bewusste Ungehorsam, eine Sache, die, wenn sie uns nicht passt, dann nehmen wir das bewusst im Kauf, dass wir Gottes Willen missachten. Nochmals, warum? Aus irgendeinem Grund scheint es attraktiver zu sein, Gottes Willen zu missachten, etwas anderes zu tun. Aber leider ist das nicht neu, diese Sache. Das kennen wir ja schon von ganz am Anfang. Adam und Eva lassen grüßen. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt. Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Salomo hing mit großer Liebe an seine Frauen. Und bestimmt hatte Salomo auch eine Schwäche für Frauen. Und bei mehr als 1000 Frauen kann man wohl nur sagen, dass es ihm zu einer Sucht geworden ist, immer wieder mit einer anderen, noch schöneren Frau zusammenzukommen. Bei so vielen Frauen kann man doch nicht mehr von einer Beziehung sprechen. Ist ja ein halbes Dorf, wie kann man da überhaupt noch die Namen der Leute behalten? Ja, das geht nicht. Alleine schon die schiere Anzahl ist ein klares Zeichen für ein Missverhältnis, eine unkontrollierte Sucht. Und ja, vielleicht ist es so, haben Männer eine überdurchschnittliche Schwäche für Frauen. Dennoch, viel Weiberei ist ja heute nicht so ein Thema. Dafür sind natürlich andere Gefahren in unserer heutigen Gesellschaft. Mit den gelockerten Ehevorstellungen und Gefahren im Internet und so weiter. Das ist die Zeitgeist. Das sind die heutigen Gefahren, aber wir sehen, es hat immer irgendwelche Themen gehabt. Es geht hier aber nicht nur um Männer und um Frauen und um dieses Thema, sondern es gibt viele andere mögliche Schwächen oder auch Suchten, die uns von Gott abhalten können. Das ist ganz wichtig. Vielleicht sind es bei dir Autos, Schuhe, Computer, Social Media, Sport, Handtaschen oder Krawatten. Ich weiß es nicht. spielt auch keine Rolle. Aber wenn immer etwas zu einem zwanghaften Verlangen wird, dann müssen wir aufpassen, denn liegt eine Sucht auf die Lauer. Und müssen wir unser Verhalten überprüfen. Denn ich glaube nicht, dass Gott uns in ein suchtartiges Verhalten gehen lassen möchte. Auch wenn es nun der Bibeltext nicht so ausdrücklich nennt, möchte ich noch zwei Aspekte nennen, die bei Salomo vielleicht auch noch ein Thema gewesen sind. Zuerst einmal war es da die Ablenkung. Salomo hatte einen intensiven Job. Er war König. Und König zu sein ist keine 9-to-5-Job. König zu sein ist ein Amt. Ja, vielleicht mehr noch, eine Berufung. Und entsprechend wird er sich auch investiert haben. Das war sehr zeitintensiv. Und er hatte viele Hobbys. Über die Vielweiberei haben wir schon gesprochen. Und die wird ihm auch ziemlich abgelenkt haben. Aber er hatte noch weitere Interessen, wie seine Begabung zu schreiben, also als Dichter und Schriftsteller. Er war Naturwissenschaftler und Philosoph. Er war Bauherr vom Tempel, Palast und vieles andere, was er alles bauen ließ. Salomo war also ein viel beschäftigter Mann. Große Beschäftigung kann aber auch zu einem Problem werden. Ein intensiver Job, noch einige Nebenämter, wenn vielleicht auch sehr, sehr gut sind. Hat man dazu noch einen Garten, ein TÜV oder ein Ross, spielt Gitarre und singt im Männerchor. Wo bleibt dann die Zeit, sich auf Gott auszurichten? Und vielleicht ist es nicht einmal die Zeit alleine, sondern vor allem ist es die Beschäftigung, dass wir in unserem Herzen nicht mehr die richtige Priorität haben für das. Für mich bedeutet das einfach, mein Herz ist dann nicht mehr bei der Sache. Und wenn wir keine Zeit für etwas haben, dann hört irgendwann auch auf, unser Herz für das zu schlagen. Es ist schlicht nicht möglich, denn wir richten uns stets auf etwas anderes. Hüten wir uns dafür, dass wir ständig abgelenkt sind. Es heißt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Bei alles, was wir tun, müssen wir zuerst auf Gott und sein Reich schauen. Denn Gott möchte, dass wir uns mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausrichten. Mit ungeteiltem Herzen. Das geht nicht, wenn wir ständig beschäftigt sind. Ja, und dann ist da noch die, ich nenne das jetzt mal Lockerheit. Man kann auch auf die andere Seite vom Ross runterfallen. Auf der einen Seite mit der Beschäftigung, auf der anderen Seite mit der Lockerheit. Nach 20 Jahren hatte Salomo seine großen Bauprojekte fertiggestellt. Anspruchsvolle Projekte, die ihn sicher auch viel Herzblut gekostet haben. Weiter gab es einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das Land war in Ruhe und Frieden. Die verbliebenen früheren Einwohner mussten ihn Steuern zahlen und Frauenarbeit leisten. Ja, Salomo war ein ganz erfolgreicher Mann geworden. Und er konnte sich wirklich auch auf seine Errungenschaften ausruhen. Und so wie ich das lese, tat er das auch. Eben mit den vielen Frauen oder auch mit den weiteren Interessen. Und wir lesen zum Beispiel im Buch Prediger, dass Salomo sich freut über den Wohlstand und die Annehmlichkeiten des Lebens. Und was immer meine Augen begehrten, verwehrte ich ihnen nicht. Keine Freude versagte ich meinem Herzen. Ja. Häufig lesen wir in der Bibel oder auch in Biografien, von Missionaren und so weiter, dass sie besonders dann vorankommen in ihrer Beziehung zu Gott, wenn es ein Bedrängnis gibt. Wenn die Umstände es erfordern, dass sie ein besonderes Vertrauen auf Gott setzen müssen, dann kommen sie häufig voran. Das alles scheint bei Salomo kein Thema mehr zu sein. nach diesen 20 Jahren. Ja, ich will damit nicht sagen, dass man nur nahe zu Gott kommen kann, wenn man Schwierigkeiten hat oder wenn man in Krankheit lebt. Aber ich glaube, dass die, sagen wir mal, die Abwesenheit von größeren Herausforderungen, die Abwesenheit von größeren Herausforderungen unser Leben so locker machen kann, dass wir es dann schlussendlich auch mit Gott etwas lockerer nehmen. Und ich bin überzeugt, dass auch das mit ein Grund gewesen ist, warum sich Salomo verführen ließ. Ja, wir haben nun einige Sachen angeschaut, warum es bei Salomo zu diesem Abfall von Gott gekommen ist. Und ich möchte aber noch die andere Seite auch ein bisschen beleuchten. Denn ich glaube, wir haben neben die Gefahr, von Gott abzufallen, immer eine Wahl. Wir haben selber eine Wahl und wir haben ein Versprechen Gottes. Wir haben gesehen, dass vieles uns von Gott wegführen kann. Entweder ist es die Lockerheit, vielleicht auch Wohlstand, oder eine zu große Beschäftigung, dauernde Ablenkung. Eben, wir können hier von auf zwei Seiten vom Ross runterfallen. Oder durch ein schleichendes Ungehorsam, der einsetzt über alle möglichen Anpassungen in unserem Leben, in unserem Herzen, bis hin zum bewussten Ignorieren der Weisungen Gottes. Ja, die Gefahr ist real. In 1. Johannes 3, Vers 25 lesen wir: Meine Kinder, lasst euch durch nichts von Christus trennen. Es ist also möglich. Es ist eine reale Gefahr da, dass wir vom Glauben abfallen können. Sogar dieser große, weise Mann wie Salomo mit solchen einzigartigen Gotteserfahrungen konnte vom rechten Weg abkommen. Aber man muss sich jetzt fragen, muss es dann so kommen? Ist das ein Schicksal? Geht es nicht anders? Muss jeder, der erfolgreich ist, ein bequemes Leben führen, von Gott abfallen? Sind Männer in Führungspositionen besonders anfällig? Ist Reichtum ein besonderes Hindernis? Können wir mit den vielen Ablenkungen in der modernen Zeit uns nicht mehr auf Gott richten? Ich glaube, jein. Es kann so sein, aber es muss nicht. Es muss nicht. Es ist nicht zwangsläufig, denn ich bin überzeugt, dass es dazu unser Entscheid braucht. Eine Handlung, die wir machen, und diese Handlung ist unser Entscheid für Christus. Es gibt viele Beispiele von großen Männern in der Bibel, die es anders gegangen ist als Salomo. Zum Beispiel Salomos Vater David. Er auch hatte Verfehlung, aber er hat sich immer wieder umgekehrt. Er hat Buße getan und ist zu Gott gekommen. Jedes Mal wieder. Oder schauen wir uns Josua an. Auch er hat das Wort Gottes empfangen, schon gleich am Anfang von seiner Zeit als Anführer Israels. Auch er hatte die Weisung direkt empfangen. Und er hatte schwierige Aufgaben gemeistert, erfolgreich gemeistert. Aber er hat nie nachgelassen. Bei ihm heißt es auch am Ende seiner Tage noch, Josua 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt Josua am Ende, ganz anders als bei Salomo. Für mich ist das ein sehr wichtiges Beispiel. Josua sagt, egal was ihr wollt, egal was ihr wollt, ich aber und alle die, für die ich verantwortlich bin. Wir wollen beim Herrn bleiben. Das ist eine große Aussage und ein wichtiger Entscheid. Und ich glaube, den muss man auch immer mal wieder erneuern. Bewusst sagen, ich bleibe beim Herrn. So gilt es für uns, wachsam zu sein, wachsam gegen Lauheit. Ja, sie kann uns unser Herz vor Gott unempfindlich machen. Wachsam, wenn wir unsere Zeit und Gedanken nicht mehr ausreichend im Reich Gottes investieren. Wachsamkeit, wenn wir ein Hobby pflegen, das Jesus der Platz in unser Leben streitig macht. Oder wachsam sein, wenn wir vielleicht auch das, was wir schon mal erlebt haben, drohen zu vergessen. Menschen sind vergesslich. Auch Salomo hatte so großartige Erlebnisse und er hat sie anscheinend vergessen. Ganz praktisch, ich habe zu Hause ein ganz kleines Büchlein, wo ich manchmal etwas drin aufschreibe, wenn ich etwas erlebt habe. Es gibt auch Monate, da kommt nichts dazu. Aber ich weiß, dass wenn ich gewisse Sachen nicht aufschreibe, dann sind sie nach einer Woche schon ein bisschen verblasst und nach einem Monat nicht mehr so ganz speziell und nach einem Jahr vergessen. Ich glaube, auch das ist wichtig, zu behalten, was hat Gott für Segnungen getan in unserem Leben. Aber wir haben vor allem auch ein Versprechen Gottes. Denn wir müssen uns im Klaren sein, schlussendlich haben nicht wir Gott gewählt, sondern Gott hat uns gewählt. Und ich möchte dazu etwas lesen aus Johannes 10. Vers 27 bis 29. Da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Es ist also Gott selber, der sich zu uns zieht. Wir kommen nicht in einer Versuchung, weil Gott sich von uns abzieht. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, weil es Gottes Geist ist, der uns an ihm bindet. Wir sind ebenso versiegelt mit seinem Zeichen, mit dem Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Das lesen wir in Epheser 1. Vers 13 und 14. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitz, zum Preis seiner Herrlichkeit. Ja, Gott selber bürgt für uns. Diese Gewissheit dürfen wir haben. In allen Versuchungen und in allen Schwierigkeiten der Welt. Eigentlich müssen wir nur festhalten an dem, was wir bekommen haben. Festhalten an der Verheißung Gottes. Versuchungen können wir im Namen Jesus zurückweisen. Der Name Jesus ist unglaublich mächtig. Denn viel mächtiger als je eine Versuchung es sein könnte, ist der Name Jesus, weil er hat bereits überwunden. Nicht wir müssen noch überwinden, sondern Jesus hat bereits überwunden. Nicht wir müssen kämpfen, sondern Jesus hat den Kampf schon gewonnen. Und somit kann uns auch die Kindschaft Gottes niemand mehr abnehmen. Und das ist der letzte Vers für heute, mit dem ich schließen möchte. Römer 8, Vers 39. Weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine gewaltige Zusage. Und diese Gewissheit und die Entschlossenheit festzuhalten am Herrn alle Zeit, die wünsche ich uns allen, immer und jede Zeit. Amen.